Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist André Bayer von Hidden Candidates. Heutiges Thema: Werte führen dich zu deinem Traumjob. Schlechtes Klima, kaum Perspektiven und dann noch einen miesen Vorgesetzten. Laut einer Gallup-Umfrage aus dem Jahre 2019 verrichteten die meisten Arbeitnehmer, also 69%, nur Dienst nach Vorschrift. 16% der Arbeitnehmer sind emotional nicht mehr gebunden an ihre Unternehmen und haben innerlich gekündigt. Gibt es überhaupt den Traumjob und können mir meine Werte dabei helfen, ihn zu finden? Wie kann ich meine Werte in die Bewerbung einbauen? Warum sind Werte immer wichtiger für den Bewerbungsprozess? Über diese Fragen möchte ich heute sprechen mit Franziska Ambacher. Sie ist qualifizierter Business Coach, Mediatorin und seit mehr als 10 Jahren als Coach in München tätig. Davon 4 Jahre auf Top- und Mittelmanagement-Ebene in einer Münchner Unternehmensberatung. Franziska ist mit ihren Unternehmen Changeify sowohl online als auch offline für ihre Kunden erreichbar. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast, Franziska Ambacher, live zugeschaltet aus München. Hallo Franziska.
Ja, hallo André. Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, Franziska, möchtest du dich mit deinen eigenen Worten kurz vorstellen, bitte?
Ja, das mache ich sehr gerne, aber so ganz klassisch, wie du das vielleicht sonst von deinen Podcast-Gästen kennst, mache ich es nicht, denn ich finde es immer so furchtbar langweilig. Vielleicht kennst du es selber, wenn du auf Netzwerkveranstaltungen bist oder irgendwo bei einem Workshop bist und da soll sich die ganze Runde mal einzeln vorstellen, dann ist das einfach super langweilig und du kannst das gar nicht behalten, was die Menschen dann alles an Fakten, wie alt sie sind, wo sie leben, wie viele Kinder sie haben und so weiter, was die alles erzählen. Deswegen stelle ich mich ganz gerne immer mit einer Kreativtechnik vor und die heißt Fototechnik.
Ja, ich bin neugierig. Schieß los.
Ja, das heißt, wir sind ja jetzt hier im Podcast und du und die Hörer können natürlich nicht wirklich sehen, was ich da jetzt in Händen halte. Aber stell dir einfach vor, ein wunderschönes Foto eines Baumes. Ein Baum, der dir richtig gut gefällt. So einen habe ich für mich ausgewählt. Und anhand eines Fotos kann sich ein Mensch wunderbar vorstellen, weil er reicht einfach Bilder rüber und Bilder verankern sich in unserem Gehirn ja viel besser als Fakten. Und damit erreichen wir auch letztlich die innerste Herzkraft einer Person. Das heißt, in meinem Fall, dieser Baum, der symbolisiert letztlich 3 verschiedene Elemente, für die ich, sprich meine Tätigkeit, gegenüber meinen Kunden steht. Das ist Nummer 1, die Wurzeln des Baumes. Diese Wurzeln des Baumes gilt es in meiner Tätigkeit aufzuspüren, zu definieren und sichtbar zu machen. Diese Wurzeln des Baumes sind nämlich Werte. Die Wertearbeit, das ist eine wichtige tragende Säule, die ich mit meinen Kunden letztlich vollziehe. Der 2. Punkt, das ist das, was aus den Wurzeln des Baumes herauswächst. Das ist der Stamm. Und der Stamm eines Baumes, der ist symbolisch für die Stärken da. Das heißt, die Stärken eines Menschen, die mache ich dann im individuellen Coaching und in der individuellen Beratung, die mache ich dann sichtbar. Das ist also dann sozusagen der 2. Teil. Und der 3. Teil des Baumes ist die Baumkrone. Das heißt, hier geht es darum, wie gut und gesund wächst die Krone, wie verästeln sich die einzelnen Astteile, wie gut wachsen die einzelnen Blätter. Das sind nämlich die Entscheidungen. Die Krone des Baumes steht für Entscheidungen. Das heißt, ich helfe meinen Kunden, Entscheidungen, berufliche Entscheidungen zu treffen. Und die werden eben aufgrund der Basis getroffen, nämlich der Wurzeln und der daraus folgenden Stärken, sprich dem Stamm. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen mehr über meine Tätigkeit erfahren.
Ja, danke schön, Franziska. Welche Beobachtungen machst du bei den Menschen im Alltag während der Corona-Krise? Auf welchen Bäumen sitzen die denn?
Ja, das ist echt ein schönes Bild, der Baum, ganz genau. Der lässt sich auch in dieser Frage ganz wunderbar verwenden, denn das, was ich am allerstärksten wahrgenommen habe durch den ersten Lockdown im März 2020, dass bei mir das Telefon nicht mehr stillstand. Und ich habe mich gefragt, warum? Und in den vielen, vielen Gesprächen, die ich mit Menschen geführt habe, ist letztlich für mich ein Learning dabei herausgekommen, nämlich, dass Menschen vorrangig in ihrem Job bleiben, weil es dort Kollegen gibt oder Menschen gibt, mit denen sie sich gut verstehen und weil sie dort die persönliche Anbindung haben, also die Beziehung zu den Kollegen, zu den Vorgesetzten, den Mitarbeitern, zu wem auch immer. Und genau das ist jetzt in der Corona-Krise weggefallen. Jeder saß alleine für sich in seinem Homeoffice. Und da war er natürlich auch total isoliert. Trotz aller virtuellen Meetings, die da stattfanden, war diese Nähe zu den Menschen einfach nicht mehr aufzubauen. Und jetzt sind sie zurückgeworfen gewesen auf das, was die totale Essenz ihres Tages ist, nämlich die Arbeit an sich. Und da haben sie festgestellt, die macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Die ist für mich nicht erfüllend, die passt überhaupt nicht zu mir. Was mache ich denn da den ganzen Tag? Jetzt, wo ich nicht mehr in die Kaffeeküche rennen kann und mit einem Kollegen kurz plaudern kann. Jetzt, wo mir nicht einer ein stärkendes Wort zuruft. Und genau das ist der Grund, warum sie dann in dieser Corona-Krise innerlich gekündigt haben. Sie haben festgestellt, dass das einfach für sie nicht mehr das Richtige ist, weil sie tatsächlich in irgendeiner Weise dort nur in Anführungsstrichen geblieben sind, weil es da diese Menschen gab, mit denen sie sich gut verstanden haben.
Warum kündigen Menschen nicht ihren Job, obwohl sie ihn denn hassen?
Ja, das sind natürlich ganz, ganz verschiedene Gründe, die da dafür sprechen, da zu bleiben, obwohl ich den Job hasse. Und eins der allerwichtigsten Gründe ist, dass sich Menschen selber ja überhaupt nicht kennen. Also gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen und wer sie sind. Und aufgrund dessen, wenn ich mich nicht kenne, dann tue ich mir natürlich schwer, eine zukünftige Perspektive zu entwickeln. Genauso wie eine extreme Angst, Fehler zu machen. Also Menschen haben unheimlich Angst, sie könnten aufs falsche Pferd setzen. Sie könnten jetzt den Spatz in der Hand sozusagen hergeben für die Taube auf dem Dach und dann ist das vielleicht das Falsche. Diese Angst rührt aber letztlich nur aus dem von mir erst genannten Punkt, nämlich gar nicht zu wissen, wer ich eigentlich bin. Dann gibt es natürlich noch ein sehr mangelndes Selbstbewusstsein. Und das führt häufig auch erst dazu, dass ich so wenig an mich oder an meine Fähigkeiten glaube, weil ich in einem Kontext arbeite, wo ich auch diesbezüglich gar nicht gefördert werde. Sehr häufig bin ich nur Erfüllungsgehilfe und werde nicht um die eigene Meinung gefragt oder kann die eigenen Ideen tatsächlich auch gestalterisch einbringen. Und das sorgt auch dafür, dass im Laufe der Jahre so ein Selbstbewusstsein immer stärker, wie mit so einem Hämmerchen, immer kleiner gemacht wird. Ja. Das sind so die Gründe, warum jemand im Job bleibt, obwohl er ihn eigentlich hasst.
Ja, das Beispiel von vorhin, das begeistert mich immer noch, also mit dem Baum. Wenn wir jetzt mal bei dem Baum bleiben, wir haben einen Wald, das wäre der Arbeitsmarkt, ja, und vor lauter Wald sehe ich keine Bäume mehr. Wie finde ich denn überhaupt den Traumjob, der am besten zu mir passt, Franziska?
Auch ein sehr schönes Bild, André. Also letztlich, um da den einzelnen Baum zu finden, der in diesem Wald hier tatsächlich für mich der richtige ist, den ich als attraktiv empfinde, wo ich mich hingezogen fühle, da gibt es letztlich keine richtige Rezeptur, weil jeder Mensch, wie wir ja wissen, ganz individuell tickt. Und trotzdem gibt es aber von meiner Seite aus drei wichtige Elemente, auf die man schauen muss, um den richtigen Arbeitgeber zu finden. Und das ist Nummer eins, lass deine Fachexpertise mal eben kurz links liegen und werde selbst Experte. Also werde Experte zu deiner Persönlichkeit. Was bedeutet? Erstens, finde deine Werte und damit dein Warum. Zweitens, finde deine Stärken. Also mach dir ganz klar, was deine Stärken für einen USP ausmachen. Und Nummer drei, welche Qualifikationen hast du? Und zwar über die fachlichen auch noch hinaus. Jeder von uns betreibt vielleicht ein Hobby oder ein Ehrenamt oder engagiert sich in irgendeinem Sportverein, was auch immer, da sind ja auch noch zusätzlich Qualifikationen da und die werden in so einer klassischen Bewerbung und in so einem klassischen Denken, werden die immer so zur Seite geschoben, aber genau in der Auffassung rolle genau dieses Buffet von hinten auf. Also werde selbst Experte, damit du zukünftig eben im richtigen Flow landen kannst. Was bedeutet, wenn du diese Dinge beim zukünftigen Arbeitgeber anwenden kannst, dann hast du den Baum gefunden, der zu dir passt. Als nächstes kommt natürlich auch dazu, finde über diesen Arbeitgeber mehr heraus, als nur das, was so in den öffentlichen Gazetten darüber steht. Finde also genau heraus, wie tickt dieses Unternehmen, welche Unternehmenskultur findet da statt. Und das kannst du daran erkennen, was tatsächlich aktiv gelebt wird in diesem Unternehmen. Also findet zum Beispiel ein Frauen-Mentoring-Programm statt? Oder gibt es bestimmte Charity-Aktivitäten, von denen ich ablesen kann, was dem Unternehmen wichtig ist, neben dem eigentlichen Anbieten der Produkte und Dienstleistungen? Ja, und dann kommt der dritte Punkt, komm ins Handeln. Denn nur wenn du tust, dann kannst du auch Erfahrungen sammeln. Das heißt, komm ins Handeln, mit diesem Unternehmen in Berührung zu kommen. Und heute über Social Media ist das so einfach. Also suche dir Menschen aus diesem Unternehmen, vernetze dich mit ihnen oder du kannst auch nur der Follower sein, wenn du nicht vernetzt werden willst oder wenn das Gegenüber dich nicht als Kontakt annehmen will. Du kannst trotzdem folgen und du kannst dort ganz eindeutig kommentieren oder einfach auch erleben, was da tagtäglich stattfindet.
Ja, Franziska, wie finde ich denn überhaupt meine Werte? Jetzt hast du so viel über Werte gesprochen. Wie komme ich denn zum Anfang?
Ganz, ganz wichtig. Man muss sich erstmal klar werden, wo habe ich die denn überhaupt her? Und da gibt es letztlich 4 Stufen, wie sich das bei uns Menschen entwickelt. Und das ist übrigens kulturell vollkommen unabhängig. Also überall auf der Welt funktioniert das auf diese Weise. Nämlich erstens, die ursprünglichen Werte, die werden dir in deiner Herkunftsfamilie geprägt. Das nennt man Primärsozialisation als Fachbegriff. In der zweiten Stufe, da wirst du dann mehr Flücke. Da gehst du dann zu Nachbarskindern, in die Schule. Du besuchst vielleicht bestimmte Musikvereine oder wo auch immer du dann bist. Du hast Hobbys und du gehst natürlich dann auch später ins Studium. Und genau diese Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass dort deine persönlichen Werte zusätzlich jetzt noch ergänzt werden zu denen, die du in der ersten Stufe, also in deiner Familie, geprägt bekommen hast. In der dritten Stufe geht es dann um das Thema der Berufstätigkeit. Das heißt, jetzt steigst du ein in ein Unternehmen und jetzt kommen wir von den persönlichen Werten zu den Unternehmenswerten. Das heißt, unsere persönlichen Werte müssen jetzt matchen mit der Unternehmenskultur. Und jetzt entscheiden wir uns, passen wir da dazu oder haben wir im Laufe der Zeit festgestellt, da müssen wir uns von entfernen, das ist nicht ganz unseres. Und diese Werte nehmen wir dann entweder an von dem, was in dieser Unternehmenskultur gelebt wird, oder wir entscheiden uns dagegen und gehen raus aus der Situation. Ja, das ist also dann die dritte Stufe, dass wir im Berufsleben Werte annehmen oder verändern. Ja, und die vierte Stufe ist dann das Alter. Das heißt, im Alter sind wir natürlich mit ganz anderen Menschen oder nur noch reduzierteren Kreisen von Menschen zusammen. Das bedeutet, dass wir hier die Werte, die wir in Stufe 2 und 3 immer mehr dazu bekommen haben, womöglich wieder reduzieren auf die Stufe 1. Also hier schließt sich der Kreis zurück zur Herkunftsfamilie. Das kann also bedeuten, dass wir bestimmte Grundwerte wieder als ganz wichtig ansehen und die im Alter wieder ganz hoch halten. Zum Beispiel wurde uns Pünktlichkeit in der Ursprungsfamilie letztlich geprägt und wir merken jetzt im Alter, dass das also noch wichtiger für uns ist und wir regen uns innerlich auf und ich kenne das von meinen Eltern, ja, dass die weit über 80 inzwischen also ganz, ganz furchtbar aufgelöst sind, wenn der Handwerker nicht pünktlich kommt, wie er doch bestellt war. Ja. Also solche Dinge, daran können wir merken, es sind nur 4 Stufen, aber sie hängen dennoch miteinander eng zusammen.
Falls man einige Werte eben halt nicht so hinbekommt, sage ich jetzt mal einfach, beziehungsweise sich gestört fühlt, ja, geht man sofort ab wie ein Zäpfchen, ne, und regt sich dementsprechend dann auch auf. Ne? Franziska, wie können denn Werte kommuniziert werden? Beziehungsweise, zweite Frage danach, wie können denn überhaupt Werte in einem Bewerbungsprozess eingebunden werden?
Also Werte zu kommunizieren, da gibt es genau 3 Möglichkeiten, nämlich Werte zu verkörpern, da steckt schon das Wort Körper drin, das bezieht sich auf die Körpersprache. Das heißt, wie wirst du äußerlich wahrgenommen? Ja, was trägst du für Kleidung? Wie trittst du auf? Wie ist deine Haltung, in diesem Fall im körperlichen Sinne gemeint? Und da ist es zum Beispiel wichtig, auch bei einer Bewerbung, dass man ein Foto auswählt, auf dem auch optisch deine Werte erkennbar sind. Das wäre also ungünstig, würdest du dich für eine Leadership-Funktion bewerben, wäre ungünstig, du wählst ein Foto, wo du zum Beispiel in irgendeinem gemütlichen Sessel in Anführungsstrichen lümmelst, ja, und dir es da so richtig gemütlich machst mit deiner Tasse Tee. Das passt hier gar nicht, wenn es um Leadership geht, sondern da solltest du ein Foto auswählen, wo du ganz klar für deine Haltung, für deine Philosophie, für deinen Führungsstil auch stehst. Also das wäre der erste Teil, wie ich Werte kommunizieren kann, indem ich Fotos wähle, also Werte verkörpern. Das zweite ist, Werte zu erzählen. Und in einer Bewerbung würde das bedeuten, dass ich zum Beispiel in meinem Motivationsschreiben Storytelling betreibe. Und zwar nicht irgendeins, sondern natürlich aus meiner Wertewelt heraus eine Geschichte erzähle. Natürlich immer nur eine wahre Geschichte. Denn Geschichten sind das, die sich einfach besser einprägen. Und Geschichten sind das, was auch uns abhebt zu den anderen Bewerbern. Und in diesem Fall kannst du zum Beispiel Erfolgsgeschichten mit Kunden erzählen, an denen du klar machst, wofür du stehst oder wie deine Dienstleistungshaltung zum Beispiel im Führungshandeln für dich tagtäglich aussieht. Und die dritte Möglichkeit, Werte zu kommunizieren, ist, Werte zu inszenieren. Das bedeutet, dass du Räume schaffst, in denen Werte einfach spürbar sind. Das würde an einem simplen Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt aus meinem Arbeitsalltag geben kann, ganz schön ablesbar. Also ich suchte vor einiger Zeit einen passenden Workshop-Raum für meine Workshop-Teilnehmer. Und da habe ich eben nicht so einen ganz kalten und langweiligen und wenig liebevoll eingerichteten Raum gesucht, den es massenhaft in München zur Miete gibt, sondern ich habe einen Raum gesucht, in dem es eben wirklich um die Details geht, die Liebe zum Detail geht, weil das war für mich und meine Wertewelt und die Wertewelt von Changeify verdammt wichtig. Es geht um Ästhetik, es geht um Wohlfühlen, es geht um Respekt, um Achtung und so weiter. Und das habe ich in einem Raum gefunden, wo alles das eben hergestellt ist. Das heißt, die Räumlichkeiten an sich sind wunderschön inszeniert, sind wunderschön zusammengestellt aus Antiquitäten in einem Altbau, in einer Altbauetage, aber auch ganz modernen Designmöbeln. Dann ist die Inszenierung dadurch gelungen, dass das Essen, was zum Beispiel den Workshop-Teilnehmern gereicht wird, alles handgemacht ist, Bio-Qualität ist und von der Vermieterin dieses Raumes eben auch entsprechend mit Liebe zubereitet wird und auch persönliche Gespräche in verschiedenen Nischen stattfinden können. Und das wäre, Werte zu inszenieren. Diese drei Möglichkeiten gibt es, Werte zu kommunizieren. Und für die Bewerbung ganz konkret haben wir ja schon das Thema Anschreiben gehabt oder Motivationsschreiben, wenn wir jetzt bei einer klassischen Bewerbung bleiben wollen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten in der Bewerbung. Zum Beispiel gibt es das Deckblatt, wo das Foto drauf ist und so die wichtigsten, auf einen Blick die wichtigsten Utensilien stehen sozusagen, die die Persönlichkeit ausmacht. Und da müssen natürlich dringend Werte drauf. Hier empfehle ich zum Beispiel die drei wichtigsten Werte aufzunotieren, die dann eben auch zum Beispiel mit der ausgeschriebenen Position auch korrespondieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit, im Lebenslauf Werte einzufügen, indem ich hier zum Beispiel meine Erfolge in jedem einzelnen Step nochmal deutlich auch mit den Werten kombiniere. Und es gibt in dieser klassischen Bewerbung ja noch diese sogenannte dritte Seite, die heißt sich, was Sie noch über mich wissen sollten. Und hier habe ich den freien Text zur Verfügung, weiteres über mich und das, wofür ich stehe oder was mir wichtig ist, nochmal über die Werte eben zu kommunizieren.
Okay, dann habe ich das alles jetzt beherzigt, habe das wunderbar in meine Bewerbung hereingepackt. Aber wie finde ich denn für mich den passenden Arbeitgeber?
Der passende Arbeitgeber, den findest du letztlich, indem du gar nicht wirklich nach einer Stelle suchst, sondern nach einer Vision. Das heißt letztlich, dass dir das Unternehmen, der Arbeitgeber als solcher einfach zusagen muss, dass das, was sie tun, wofür sie am Point of Sale sozusagen bekannt sind, dass das für dich einfach etwas sein muss, was dich magisch anzieht. Das bedeutet wirklich, dass du auch deine Bewerbungsunterlagen dann genau darauf ausrichtest. Was hat dich angesprochen? Was hat dich begeistert? Was war das, was einfach diese große Leidenschaft jetzt auch ausgelöst hat, sich hinzusetzen, vielleicht auch eine Blindbewerbung zu schreiben? Und diesen Arbeitgeber findest du eher, indem du eben auf dessen Vision achtest und herausfindest, ob du dich mit dieser Vision auch tatsächlich verknüpfen kannst. Denn eine Vision ist ja nichts anderes als verschiedene runtergebrochene Ziele, die ich mit bestimmten Werten verknüpft erreichen kann. Und für mich als Bewerber bedeutet das, welche Werte habe ich, wie können meine Werte hier andocken, wo habe ich Lust mitzutun, genau diese Vision auch in die Realität umsetzen zu können.
Ich gehe jetzt mal in die Rolle rein des Bewerbers, des Kandidaten, der jetzt alles aufbereitet hat. Und der sagt dann, ach, Franziska, weißt du, das funktioniert doch alles gar nicht. Das sind ja so meine Glaubenssätze. Kann ich denn auch meine Glaubenssätze verändern, wo ich sage, ne, das bringt mir eh nichts, ne, was soll ich mir so viel Arbeit machen, was soll ich so lange suchen? Kann ich Glaubenssätze verändern, Franziska?
Absolut, die kannst du verändern, genauso wie du deine Werte verändern kannst. Das ist bei beiden gleich. Glaubenssätze kannst du verändern, denn du musst dir vorstellen, Glaubenssätze sind entweder positiv oder negativ. Wir sprechen vermutlich jetzt in unserem Kontext eher von den negativen, sonst müssten wir sie ja nicht verändern. Und negative Glaubenssätze sind letztlich Erfolgsblockaden. Also ich nehme mir selbst die Chance weg, dass ich es einfach mal ausprobiere, auf diese Weise mich zu bewerben. Also habe ich mir automatisch schon den Erfolg weggenommen, dass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Und Glaubenssätze sind deswegen nichts anderes als Geschichten, die wir erzählen. Also Geschichten, die eben bisher negativ waren. Und Glaubenssätze verändern zu wollen, bedeutet, dass ich jetzt diese Geschichten einfach positiv erzähle, um sie positiv umzudeuten, diese Glaubenssätze. Das ist letztlich das Wichtigste, was mit Glaubenssätzen zusammenhängt.
Ja, und dann sage ich trotzdem, meine Glaubenssätze hast du jetzt so ein bisschen zur Seite gerückt, also meine Blockaden aufgelöst. Aber mein Lebenslauf, der sieht so wild aus, Franziska. Hilft der mir denn überhaupt noch weiter, wenn ich so einen wilden Lebenslauf habe? Also unter wild verstehe ich, ich bin von einem Job zum anderen gesprungen, war nie zufrieden, habe immer mein Glück gesucht in den Betrieben, aber ist in meinem Job nie gelungen. Was sagst du dazu? Wie haben sich die Lebensläufe innerhalb unserer Gesellschaft verändert?
Ja, sehr stark sogar verändert. Also wenn wir mal zurückgucken in unsere Großmutterszeiten, dann wurden Lebensläufe ganz klar von der Gesellschaft diktiert. Also es gab einfach so einen Rahmen, dem hatte man so zu entsprechen. Und das hat man auch gar nicht hinterfragt, weil das macht man so, heißt es dann so schön. Mhm. Das heißt, man wurde geboren, man hat eine vorgegebene Rolle in der Familie zugetragen bekommen. Die hat man natürlich auch mit harter Arbeit ausgefüllt. Dann hat man geheiratet, da wurde auch ganz klar bestimmt, wen man da heiratet. Und dann hat man Kinder bekommen und dann ist man mit schwerer Arbeit letztlich irgendwann alt und kaputt gestorben. Ja? Und ich kenne das zum Beispiel von meiner Großmutter. Sie hat ihren Lebenslauf als sinnlos empfunden, weil sie nie die Chance hatte, ihre Sicht der Dinge auch mit einzubringen und ihre eigenen persönlichen Wünsche und Bedürfnisse auch zu gestalten in ihrem Leben. Und heutige Lebensläufe, die sehen ganz anders aus. Die sind sozusagen von freier Lebensplanung geprägt. Das heißt, wir werden geboren und bereits frühkindlich werden wir gefördert. Wir haben viele Möglichkeiten. Viele Eltern geben ihren Kindern die Chance, schon in die Musikerziehung zu gehen oder in sonstige andere Dinge zusätzlich zur Schule. Und alles wird letztlich auf das Thema Bildung ausgerichtet, was natürlich auch richtig und wichtig ist. Und dadurch lernen wir immer mehr kennen und dadurch lernen wir auch vor allem unterschiedliche Lebensformen kennen. Und dann wählen wir unsere eigene Lebensform auch unabhängig von den Vorstellungen unserer Eltern aus. Das heißt, diese unterschiedlichen Lebensmodelle, die können also wirklich sehr divers ausfallen. Und da ist es nicht mehr zwingend notwendig, dass ich als Frau zum Beispiel Familie gründen muss oder dass ich eben nicht in Führung gehen darf. Das sind alles Dinge, die überhaupt nicht mehr gelten heute. Ganz im Gegenteil, es geht um das Stichwort Selbstverwirklichung. Und wenn wir das in unseren heutigen Lebensläufen können, dann empfinden wir unser Leben als sinnvoll. Also es ist ein ganz anderer Ansatz. Und diese Sinnfrage, die sich ja immer wieder stellt, die ich auch bei vielen meiner Kunden eben gerade in der Lebensmitte erlebe, diese Sinnfrage, die gilt es letztlich auch für sich zu klären, um dann die nächsten Lebensschritte besser gestalten zu können.
Du hilfst dabei bei der Persönlichkeitsentwicklung. Auch Biografiearbeit steht auf deinen Internetseiten. Kannst du da mal ein kurzes Wort zu verlieren?
Ja, also jeder Mensch, aber auch jedes Unternehmen hat eine Biografie. Und die ist so, wie sie ist. Und genau das Spannende ist dabei, sich die mal genauer anzuschauen, also wieder in den Selbstreflexionsprozess zu gehen, also vom Tag der Geburt an bis heute. Und da gibt es Elemente in deinem Leben, die liegen in einem Plusbereich, also die waren für dich Highlights. Und es gibt Elemente in deinem Leben, die liegen in einem Minusbereich, wenn du es dir wie auf einem Koordinatensystem vorstellst. Und in diesem Minusbereich, ja, logisch, was das Minus uns sagen will, das waren absolute Downs. Ne? Da haben wir uns nicht wohlgefühlt. Da waren wirkliche Katastrophen, Krankheiten, Trennungen, Kündigungen, was auch immer wir im Leben erlebt haben. Und die liegen in diesem Minusbereich. Und die Biografiearbeit beschäftigt sich damit, wie ich sie betreibe, eben deinen kompletten Lebensweg anzuschauen, nicht nur deine Karriere, sondern tatsächlich deinen kompletten Lebensweg anzuschauen, um einfach zu überprüfen, an welcher Stelle gab es welchen Wendepunkt. Und dann schauen wir uns diesen Wendepunkt sehr genau an. Und das kann auch natürlich ein Highlight sein, was ein Wendepunkt war in meinem Leben. Es muss also nicht zwingend immer nur so im dunklen Morast zu wühlen sein, je nachdem, wie sich das eben dann in der individuellen Arbeit mit dem Klienten darstellt. Aber diese Wendepunkte, die geben uns Hinweise, geben uns wertvolle Hinweise auf unsere Ressourcen und natürlich auf unsere Werte. Und die ermitteln wir in dem 1:1, das geht online oder offline. Und dann schaut man sich das also genau an, was können wir denn aus dem einzelnen Wendepunkt herausziehen an Erkenntnissen. Denn es steht, bevor man eine Biografiearbeit beginnt, immer eine Frage oben drüber. Also die Frage könnte heißen, wie heute unser Podcast, wie finde ich den Traumjob zum Beispiel? Das steht oben drüber. Und dann kann ich mit diesen Ressourcen und mit diesen Werten, die ich da gefunden habe in meinem kompletten Leben, kann ich genau die nehmen und Schwung und frische Perspektive für die Zukunft gestalten. Also ganz konkret zu ermitteln, was heißt denn das für meine Ist-Situation? An welcher Stelle könnte ich genau das wie damals wieder erreichen?
Welche Leistungen bietest du für Bewerber an?
Ja, für Bewerber gibt es das von dir schon erwähnte Thema Biografiearbeit. Das stellt man sich jetzt unheimlich lang vor, ist es aber gar nicht. Das dauert genau 6 mal 90 Minuten und kann man zusammenschneiden sozusagen auf 3 Termine. Und dann hat man seine komplette Biografie betrachtet und dabei vor allem seine Erfolgsmuster und seine Ressourcen und Werte kennengelernt. Und diese Biografiearbeit ist vor allem für Menschen gedacht, die eben gerade in Umbruchssituationen sind, die noch unsicher sind, die noch kein klares Bild vor Augen haben, wo es in Zukunft hingeht. Und in der Biografie finden wir aber genau die Antworten darauf. Das zweite Angebot, was ich dazu habe, ist das Portfolio. Das heißt, das ist eine Bewerbungsart, die nicht die klassische Bewerbung ist, sondern wo es darum geht, sich eben zu präsentieren. Und in Form einer Präsentation, das sind 6 verschiedene PowerPoint-Seiten, in denen das hergestellt wird, in Form dieser Präsentation ist es möglich, den ganzheitlichen Menschen abzubilden. Da kommen natürlich ganz stark fließende auch Werte rein und sämtliche andere Dinge, die diese Persönlichkeit ausmacht. Das Portfolio ist auch kein Hexenwerk, das dauert genau 2 mal 90 Minuten. Ja, und das Dritte, was ich für Jobsucher sehr empfehlen kann, ist natürlich die Werteinventur, die Wertearbeit, also herauszufinden, wer sind denn wirklich oder was sind denn wirklich meine Werte? Und das gibt es natürlich im 1:1, in der 1:1-Beratung bei mir zu buchen. Das sind dann 2 mal 90 Minuten. Oder ich habe dafür auch einen Online-Kurs entwickelt, der da heißt finde deine Werte. Und in diesem Online-Kurs ist man in der Lage, seine ganz persönlichen Werte zu ermitteln, aber auch zu lernen, wie ich das zum Beispiel in einer Bewerbung dann auch transportieren kann. Mhm.
Welche drei Tipps hast du denn für die Führungskraft, die jobsuchend ist, die also eine neue Herausforderung sucht oder die sich anders orientieren möchte? Welche Tipps hast du dafür?
Ja, einen wichtigen habe ich schon genannt, nämlich suche nicht nach einer Stelle, suche nach einer Vision, ja, mit der du dich verbinden kannst. Ein zweiter wichtiger Tipp wäre, nutze dein persönliches und dein berufliches Netzwerk, denn mehr als 70% der offenen Stellen sind ja der sogenannte verdeckte Stellenmarkt. Und die kannst du nur für dich erreichen, indem du dein Netzwerk bemühst. Ohne dieses Netzwerk wird es schwierig, vor allem wenn wir Ü50 Kandidaten jetzt bedenken. Also meine Kunden sind ja häufig Ü50 und da tun sie sich unheimlich schwer, wie sie denn da jetzt tatsächlich nochmal einen richtigen Neuanfang gestalten können. Und das gelingt eben vor allem über das persönliche und berufliche Netzwerk. Ja, und der dritte Tipp, den ich habe, hör auf, dich zu bewerben, fang an, dich zu präsentieren. Gehe lieber viel kreativere Wege als eine klassische Bewerbung und heb dich genau dadurch ab, indem du den Unterschied machst. Und das ist ja etwas, André, was bei Hidden Candidates auch ganz groß geschrieben ist und warum mich das Geschäftsmodell von Hidden Candidates unheimlich fasziniert hat und begeistert hat. Denn wenn man jetzt mal diese ganz klassische Bewerbung weglassen würde und einfach mal im Sinne von neuen Erfahrungen, wie wir das ja auch bei Glaubenssätzen kennen, mach neue Erfahrungen, damit du tatsächlich dein Unterbewusstsein einen Stoff liefern kannst, dass es doch anders geht, dann würde das bedeuten, lass diese Bewerbungen zur Seite und nimm ein Bewerbungsvideo auf, ein Persönlichkeitsvideo und präsentiere dich. In 90 Sekunden ist alles gesagt, was wichtig ist und den ersten Eindruck vermitteln.
Ja, danke für die Werbung, Franziska, aber ich gebe dir vollkommen recht, neue Methoden mal sich zu bewerben. Ein Videopitch sagt mehr als 45 Seiten Lebenslauf und das liest sich auch kein Mensch mehr durch und ein Unternehmer hat auch nicht die Zeit, sich 50 Bewerbungen anzuschauen, sondern er pickt sie raus und vielleicht bist du nicht dabei. Und mit einem Videopitch bist du vielleicht viel schneller dabei und das vielleicht dann auch auf jeden Candidates. Welche drei Tipps, Franziska, hast du denn für die Unternehmen, die vor der Aufgabe stehen, neue Führungskräfte zu suchen? Also erster Tipp könnte ich ja sagen, bei Hidden Candidates mal vorbeizuschauen. Das wäre das Einfachste. Ne? Aber es gibt bestimmt noch weitere.
Es gibt noch weitere, ganz genau. Den ersten und wichtigsten Tipp finde ich, suche nicht nach einer Führungskraft, suche nach einer Persönlichkeit. Also das bedeutet, dass der Mensch hinter dem Profil mit seiner Haltung, mit seinen Werten eben kein Fähnchen im Wind ist und nicht einfach nur in Anführungsstrichen ein Manager ist. Denn ein Manager ist jemand, der natürlich seiner Position entsprechend stark verwaltet. Wenn du aber eine Führungspersönlichkeit suchst, dann suchst du wirklich in Wirklichkeit einen Leader. Und ein Leader verwaltet nicht, sondern er gestaltet und er ist ein Leuchtturm für seine Mitarbeiter oder auch weit darüber hinaus. Das geht ja bis zu den Kunden oder den zukünftigen Kunden. Das heißt also, du musst jemanden suchen, der eine hohe Sozialkompetenz hat. Dann ist er in diesem Leader-Kontext genau richtig. Und dann kann er das Unternehmen bestmöglich nach vorne bringen, sowohl im 1:1 mit seinen Mitarbeitern als auch ausstrahlend für die ganze Führungskultur, die Unternehmenskultur und damit auch ausstrahlend auf den ganzen Markt. Das wäre mein erster Tipp an Arbeitgeber. Mhm. Der zweite Tipp wäre, zwingend die eigenen Unternehmenswerte zu definieren. Denn ich kann ja nur den oder die Richtige für eine Leaderfunktion gewinnen, wenn sie auch andocken kann am Unternehmen. Und wenn ich keine Unternehmenswerte definiere, dann ist es eben auch schwierig, wie die Persönlichkeit mit diesem Unternehmen überhaupt in Einklang kommen will. Das heißt also auch, wenn die Unternehmenswerte vielleicht bereits schon kommuniziert sind oder definiert sind, dann ist es wichtig, im persönlichen Gespräch mit der Führungspersönlichkeit herauszufinden, ob die hier auch mitgehen kann. Und Und der dritte Punkt wäre, die Führungsmotivation zwingend abzuklären. Denn es hilft nichts, jemanden einzustellen, der Führung sehr stark aufgrund dessen ausgerichtet ausübt, weil es für ihn persönlich besondere Vorteile bringt. Ich nenne jetzt mal einen schönen Dienstwagen, ein wunderbares Schild vor der Türe, wo dann Head of irgendwas steht. Ja? Das sind alles gewisse Devotionalien, um die es nicht geht, wenn jemand Führung wirklich ernst nimmt. Es geht darum, tatsächlich eine Motivation dahinter zu haben, für etwas zu brennen und Menschen zu lieben. Und diese Führungsmotivation, die muss im Vorfeld geklärt sein, dass der oder die Richtige ins Unternehmen kommt.
Welche Wünsche, Franziska, hast du denn für die Familienunternehmen Mittelstand für das Jahr 2021?
Ja, da schließt sich nach wie vor der Kreis, nämlich ihre Einzigartigkeit herauszustellen, weil der Mittelstand in Deutschland einfach ganz besonders ist. Und man spricht ja immer von dem Rückgrat. Und dieses Rückgrat ist genau dadurch auch ausgezeichnet, dass Familienunternehmen mit ihren Führungspersönlichkeiten auch eine besondere Profilkante zeigen. Und diese Profilkante ist ganz zwingend auch nach außen zu definieren. Das heißt, ich wünsche mir für den Mittelstand, dass alle ihre Werte definieren, dass sie aber zusätzlich zu ihren Werten auch ihren Unternehmenssinn definieren. Denn sowohl Unternehmenswerte als auch Unternehmenssinn sind letztlich eine Lebensversicherung für den Mittelstand. Denn auf diese Art und Weise schaffe ich es, über Generationen hinweg das Unternehmen auch bestehen lassen zu können, weil es eine DNA gibt, die unumstößlich ist, egal von wo der Wind bläst.
Welche Menschen kommen zu Changeify, um Hilfe zu bekommen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Letztlich sind es vier verschiedene Zielgruppen, die zu mir kommen. Das ist einmal der Mensch, der einen Job sucht oder in der beruflichen Neuorientierung ist. Das ist zum Zweiten jemand, der feststellt, er möchte sich gerne selbstständig machen, also Gründer. Das sind drittens Führungskräfte, die gerne werteorientierte Führung lernen möchten und hier einfach einen stärkeren Impact setzen wollen. Und das sind viertens Inhaber und Geschäftsführer, die einen Kulturwandel begleiten möchten. Das heißt, da geht es natürlich ganz, ganz intensiv darum, ganz bestimmte Werte für sich auch im Vordergrund stehen zu haben, um auch der Zeit gerecht zu werden, weil wir eben in einem sehr starken Paradigmenwechsel stecken, weg von einem mechanistischen Menschenbild hin zu einem holistischen. Das heißt, ganzheitlich ist das Stichwort. Und diese vier verschiedenen Menschen kommen oder Anliegen sozusagen kommen zu mir.
Ja, wir kommen zum Schluss. Herzlichen Dank, liebe Franziska, für dieses wertvolle Gespräch. Und wie wir überhaupt zu einem persönlichen Traumjob finden können, haben wir gerade besprochen. Du hältst in den nächsten Tagen, du hast bereits schon einen Becher, ich weiß, ja, aber das ist die Version 2 und darauf steht, du bist wertvoll, liebe Franziska. Neue Version, wieder Limited Edition, also zur Sammlung angeregt. Herzlichen Dank, wunderbar. Franziska.
Wunderbar, vielen, vielen Dank, André. Diese zweite Tasse, die passt sehr, sehr gut ins Konzept, weil jetzt darf mein Mann mit mir zusammen den Tee oder den Kaffee auch aus der gleichen Tasse trinken. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch mit dir.
Ja, wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen Sie es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos zu Franziska Ambacher und Changeify im blog.hiddencandidates.com. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Franziska.
Danke. Tschüss.